Breitband-Topic.
Es gibt im Netz zwei Hype-Themen, wenn es um die revolutionäre Kraft des Digitalen im Finanzmarkt geht: Blockchain und Crowdfunding.
Blockchain ist eine Technologie, in der Transaktionen von virtuellem Geld nicht in zentral gesteuerten Bankkonten, sondern einer verteilten Software verwaltet werden. Bekannt geworden ist dieses Konzept zum Beispiel durch Bitcoin.
Crowdfunding ist die Möglichkeit, Projekte nicht durch einzelne große Geldgeber zu finanzieren, sondern auf einem Online-Portal eine große Summe von vielen kleinen Geldgebern, die kleine Summen beisteuern, zu sammeln.
The DAO, geschrieben D-A-O, verknüpft diese beiden Konzepte zum größten Crowdfunding-Projekt der Geschichte. Der Gegenwert von ungefähr 150 Millionen Euro wurde von der Crowd, also einer Menschenmenge, zusammengesammelt.
Allerdings nicht in Form von Dollars oder Euros, sondern in Form von Ether, einer Währung ähnlich Bitcoin. Thomas Reintjes erklärt genauer, was dahinter steckt.
Erstens, The DAO.
DAO steht für Dezentrale Autonome Organisation. Das ist es, was The DAO ist. Eine dezentrale autonome Organisation. Eine Organisation, die nur im Internet existiert, nicht in der physischen Welt. Aber The DAO kann ja nicht aus dem Nichts kommen.
I wouldn't call the 4000 people on our Slack nothing. We've been doing this for 6 months, you know?
Stefan Tual verweist auf 4000 Teilnehmer an einem Chat-Kanal, die zum Beispiel die Website aufgebaut hätten. Das Statement stammt aus dem Podcast The Ether Review von Arthur Falls. Darin erzählt Tual, dass seine Firma namens Lockit selbst als dezentrale autonome Organisation operiert.
Zweitens, Slockit.
Slockit ist ein Startup aus Mittweida in Sachsen und will elektronische Schlösser herstellen, die sich beispielsweise per App öffnen lassen. Damit die Schlösser auch noch funktionieren, falls Lockit pleite geht und seine Server abschalten muss, soll die Steuerungssoftware autonom und dezentral laufen. Und zwar in der Blockchain.
Drittens, die Blockchain.
Blockchain-Technik ist die Technik hinter Bitcoin. Die Blockchain ist im Prinzip eine Datenbank. Niemand kann sie abschalten, denn eine Kopie der Blockchain liegt auf jedem Computer, der Teil des Blockchain-Netzwerks ist. Eine der modernsten Blockchains ist die Ethereum-Blockchain. Ihre Währung heißt nicht Bitcoin, sondern Ether.
Viertens, Ethereum.
Eine Besonderheit der Ethereum-Blockchain ist, dass sie nicht nur Daten verwalten kann, sondern auch Programme. Man kann sich Ethereum als einen verteilten Computer vorstellen, der zudem sehr sicher vor Manipulationen ist. Deshalb ist es beispielsweise sinnvoll, eine Software wie die von Slockit, die es erlaubt, Schlösser zu öffnen, in dieser sicheren Umgebung laufen zu lassen. Vertrauen ist dabei quasi eingebaut, sagt Gavin Wood, einer der Entwickler von Ethereum.
We solve the issue of trust by decentralization.
Wir schaffen Vertrauen durch Dezentralisierung, dadurch, dass jeder, der es nutzen will, Miteigentümer des Netzwerks wird und zu dessen Erhalt beiträgt. Und das ist in einem Regelwerk festgelegt.
Fünftens, The DAO. Nochmal.
Eine dezentrale autonome Organisation definiert sich selbst durch ein Regelwerk innerhalb der Ethereum-Blockchain. Entwickler der Schlossfirma Slockit haben den Code ihrer eigenen dezentralen autonomen Organisation zur freien Verwendung ins Internet gestellt. Diesen Code haben die Leute hinter The DAO genommen, um damit ihre autonome Organisation zu starten. Sie soll keine Schlösser öffnen, sondern in Startups investieren. Eigentlich ist The DAO also ein Investmentfonds. Die Investoren des Crowdfundings haben 12 Millionen Ether-Einheiten in den Fonds investiert. Das entspricht 150 Millionen Euro. Die Gegenleistung? Tokens, praktisch Anteile an The DAO und damit Stimmrecht. Unternehmen können jetzt bei The DAO Finanzmittel beantragen. Die Besitzer der Tokens entscheiden, wer Geld bekommt und wer nicht. Werfen die Startups dann Gewinne ab, fließt ein Teil davon in den virtuellen Investmentfonds zurück und damit an die Besitzer der Anteile. Die dazu nötigen Regeln werden in Form von selbst ablaufenden Programmen in der Ethereum-Blockchain hinterlegt.
Sechstens, die reale Welt.
Ganz losgelöst von der realen Welt kann eine DAO dennoch nicht sein. Noch einmal Stefan Tual von Slockit aus seinem Interview mit Arthur Falls.
Wir haben sehr schnell gemerkt, mein Gott, wir können nicht einfach Ether von dieser DAO beantragen und entgegennehmen, weil zum Beispiel das deutsche Finanzamt eine Adresse auf einer Rechnung sehen will. Du kannst nicht einfach 1 Million Pfund auf dein Konto überweisen und sagen, ja, das kommt halt aus der Blockchain. Das wird nicht gut ausgehen.
Die Lösung? Eine weitere Firma mit Sitz in der Schweiz, die als Bindeglied zwischen Realität und Virtualität fungieren soll. So innovativ das Modell dezentrale autonome Organisation, autark von der alten Finanzwelt ist es nicht.
Thomas Reintjes hat uns das Crowdfunding-Projekt The DAO erklärt.
Und was dieses Projekt bewirken kann und welche Risiken und Nebenwirkungen dabei vielleicht auftreten könnten, besprechen wir gleich mit dem Fachjournalisten Friedemann Brenneis. Vorher hören wir vielleicht passenderweise Murphy's Law von Sonbuddy.
Murphy's Law von Sonbuddy hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur, wo wir uns gerade mit The DAO beschäftigen, einem neuen Crowdfunding-Projekt, das rund 150 Millionen Euro eingesammelt hat.
Ein Crowdfunding-Projekt in zweifacher Hinsicht. Das Kapital wurde durch die Crowd eingesammelt und The DAO soll in Zukunft neue Projekte finanzieren, wenn eine Anzahl bestimmter Nutzer, die in The DAO Geld investiert haben, dafür stimmen.
Sozusagen eine Crowd-gesteuerte Investmentfirma, die zwar ein stattliches Startkapital hat, aber dennoch ein Experiment ist, dessen Ausgang noch völlig offen ist und unklar ist.
Der Fachjournalist Friedemann Brenneis, der sich unter anderem auch auf seinem Blog The Coinspondent über neue Blockchain-Finanzmodelle wie Bitcoin oder eben The DAO schreibt, hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt.
Und wir haben mit ihm über The DAO gesprochen und wollten als erstes über den Wert des DAO sprechen.
Es wurden ja keine Dollar oder Euro eingesammelt, sondern eben virtuelle Währungen. Lässt sich sicher sagen, welche Summe da jetzt zusammengekommen ist?
Also Dollar selbst wurden nicht eingesammelt, sondern es wurden Token erstellt, die DAO-Token, und die sind aber wiederum auch nur mit Ethereum erstellt worden, einer Kryptowährung, die man meistens mit Bitcoin kaufen kann, einer anderen Kryptowährung, und die wiederum kann man mit zum Beispiel mit Dollar kaufen. Also es ist jetzt schwierig zu sagen, dass das Projekt direkt einen Wert von 160 oder 140 Millionen Dollar hat, sondern ich würde schon sagen, es hat einen virtuellen Wert von 160 oder 140 Millionen Dollar.
Woran liegt es eigentlich, dass dieses Projekt jetzt so erfolgreich Geld eingesammelt hat? Ist das gutes Marketing oder woher kommt es, dass plötzlich so ein Hype entstanden ist?
Gutes Marketing ist auf jeden Fall dahinter. Da sind sehr fähige Leute, die auch Erfahrung haben, Geld einzusammeln im Krypto-Ökosystem. Es gab jetzt schon mal ein großes Crowdfunding mit Ethereum, was damals schon das größte Crowdfunding aller Zeiten war, aber nur 18 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte. Es ist aber auch diese Summe, die es letztendlich so erfolgreich gemacht hat. Man muss sagen, dieses Projekt hat irgendwann eine kritische Grenze überschritten, dass man gesehen hat, oder ist ein Crowdfunding-Projekt, das steigt so stark im Wert, in diesem virtuellen Wert, dass immer mehr Aufmerksamkeit sich darauf konzentriert hat. Und dann sind eben immer mehr Leute eingestiegen und haben da auch investiert. Das sieht man auch richtig. Es gibt so einen exponentiellen Anstieg auf einmal in dem Projekt, dass immer mehr Token generiert wurden, also immer mehr Leute Geld in dieses Crowdfunding-Projekt gesteckt haben.
Sprechen wir doch mal über die Investitionen. Jetzt ist das Geld da, die Tokens werden gehandelt. Welche Projekte wurden denn da als Investitionen gleich zu Beginn vorgeschlagen?
Ein Vorschlag ist erstmal gar kein Geld auszuschütten, sondern eine Art Moratorium einzuberufen oder auszurufen und zu sagen, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, die Probleme zu lösen, die diese DAO hat. Es ist nämlich kurz vor Ende des Crowdfundings ist ein Paper aufgetaucht, was verschiedene Angriffsszenarien skizziert hat. Und da wurde gesagt, lasst uns erstmal doch den Code aktualisieren, auf Version 1.1 upgraden und dann gehen wir weiter da rein, Projekte wirklich zu finanzieren.
Was sind denn da die Bedenken, Gefahren, Sicherheitslücken, die da in diesem Paper beschrieben wurden? Kann man das kurz erklären?
Es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, spieltheoretische Ansätze, dass gesagt wird, wenn jetzt hier ein Voting stattfindet, ob wir ein Projekt unterstützen oder finanzieren oder nicht, dann ist die Tendenz eher, dass die Leute gezwungen sind, Ja zu sagen als Nein. Oder wenn jemand nicht mitmachen möchte und sein Geld wieder aus der DAO abziehen, dann könnte ihn jemand stalken. Und der könnte zwar das Geld nicht klauen, aber er könnte verhindern, dass ich mein eigenes Geld jemals wieder auszahlen kann. Das ist auch schwer im Vorfeld zu sagen, welche Angriffe stattfinden werden. Aber die Projektinitiatoren haben auch ganz klar gesagt auf ihrer Webseite, das ist ein hochriskantes Projekt. Die DAO kann scheitern, da kann technischer Fehler drin sein.
Wer ist denn bei so einer autonomen, dezentralen Organisation eigentlich verantwortlich, wenn darüber solche Attacken erfolgreich ausgeführt werden oder wenn Geldwäsche stattfindet, Insiderhandel oder Absprachen?
Das ist noch eine Frage, die im Raum steht. Einige sagen, im Zweifelsfall werden Richter, wenn es mal zu einem Prozess zum Beispiel kommt, so lange suchen, bis sie jemanden finden, der verantwortlich ist. Und im Zweifel ist das vielleicht der, der die erste Zeile Code geschrieben hat für diese gesamte DAO. Das ist auch noch eine große Herausforderung für die Rechtsprechung, die ja selbst mit Bitcoin noch eigentlich keine Erfahrung so richtig hat und überfordert ist. Und es ist im Rechtssystem kein Platz für eine Organisation, die keine Verantwortlichen hat.
Jetzt wird hier mal gesagt, die Initiatoren, wie kann man denn überhaupt wenigstens sagen, wie groß die Personengruppe ist, die dahinter steht, die das vertreibt, die auch dieses Marketing macht, von dem Sie gesprochen haben?
Letztlich kann man nur sagen, es sind nicht mehr als 24.000 Leute, die daran teilgenommen haben, höchstwahrscheinlich weniger. Was auch kritisch ist, ist eine gewisse Konzentration, dass es einige Adressen gibt, die sehr viele Token halten, also die auch größeres Stimmrecht haben. Und wenn man die schon kombiniert, ich glaube, 20% der Stimmen braucht man, um eine Abstimmung einzuleiten. Und die 8 Adressen mit den meisten Token, die würden diese 20% schon überspringen und könnten dann ja schon eine gewisse Entscheidungsmacht herbeiführen.
Aber das ist ja eigentlich eine der grundsätzlichen Ideen einer DAO. Die Erfinder und die ganze Szene, sei es Crowdfunding und auch Blockchain, schreiben sich ja auf die Fahne, alte Strukturen überwinden zu wollen und neue demokratische und transparente Wege finden zu wollen. Es geht also um Demokratisierung von Kapital. Ist denn die DAO da wirklich die Lösung?
Ja und nein. Also die DAO ist in sich total konsequent, dass sie sagt, wir verzichten eben auch auf Risikokapitalgeber. Das ist interessant. Vor ein paar Jahren ging eben Bitcoin an den Start und es wurde gesagt, ja, wir wollen die Banken und zentrale Institutionen abschaffen. Und seitdem haben viele Investoren eben auch in Bitcoin und Blockchain-Startups ihr Geld gesteckt. Und die werden jetzt mit Sicherheit überrascht sein, dass es auf einmal ein Projekt gibt, was sogar sie als Risikokapitalgeber abschaffen will, als zentrale Institution. Was eben, was die DAO inkonsequent macht, ist, dass sie eben nicht diesen Idealen komplett entspricht von Demokratie und Dezentralität, weil es hat sich, und das muss man sagen, es hat sich eine gewisse kryptoökonomische Elite rausgebildet. Es ist nicht leicht, an dieser DAO teilzunehmen. A, wer hat davon im Vorfeld erfahren? Man musste schon wirklich sehr tief in der Bitcoin-Szene drinstecken, um überhaupt die Informationen zu bekommen, dass da so ein Riesenprojekt gerade stattfindet. Und B, braucht es sehr viel technisches Fachwissen dafür, überhaupt da einzuzahlen. Also ich habe selbst versucht, mir diese Wallet zu installieren, mit der man investieren kann in die DAO. Und ich bin gescheitert. Und ich habe den Entwickler davon gefragt, ja, hier kam nur ein blanker Bildschirm. Und er hat gesagt, ja, das ist gar nicht unser Problem. Da ist irgendwie mit deinem Grafikkartentreiber und das lösen wir jetzt auch nicht. Und da bin ich sogar als Fachjournalist gescheitert. Und wer jetzt nicht richtig gut in diesem Thema drinsteckt und mit Kommandozeilen programmieren kann, der ist eigentlich ausgeschlossen auch von der DAO bisher. Und das ist schon eigentlich konterkariert, dass dieses Ideal, dass jeder an diesem freien Geldsystem, was Bitcoin ja initiiert hat, teilnehmen können soll.
Das ist anscheinend eine weitere Ausbildung des Elitismus von Nerds, die sagen, durch Technologie werden wir alles gleich machen, aber letztlich dann nur alleine daran teilhaben können. Das andere ist, es ist halt sehr kompliziert und es steckt sehr viel Geld drin und es ist ein Experiment. Trotzdem die Frage, diese ganzen Dinge, die jetzt geschehen, werden die vielleicht doch irgendwann übertragen, etwas, was auch im Alltag Nutzen ist? Kann man das schon absehen?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, in absehbarer Zeit nicht. Es ist, wie gesagt, ein sehr riskantes Projekt. Es konnten nur wenige Leute daran teilnehmen und die haben Geld investiert, was sie durch Glück bekommen haben. Es wird niemand seinen Bausparvertrag da aufgelöst haben und es ist auch schwer, da Geld rauszuziehen als normaler Mensch. Theoretisch kann jeder ja eine Bewerbung einreichen und sagen, ich habe hier ein schönes Projekt, bitte finanziert mich als DAO-Gemeinschaft. Aber A, braucht man dafür auch wieder technisches Wissen und B, ist das, wie gesagt, noch in einem ganz experimentellen Stadium. Und wenn man jetzt bis heute noch nichts von der DAO gehört hat und denkt, ich habe hier eine große Chance verpasst, dann ist das nicht so. Also da wird noch ganz viel Zeit vergehen, ehe solche Experimente, auch wenn sie solche Summen zusammentragen, im Alltag der Menschen ankommen.
Einerseits beruhigend, wir haben nichts verpasst. Andererseits schon sehr spannend, dass mit dreistelligen Millionenbeträgen im Netz experimentiert wird. Friedemann Brenneis war das über das Crowd-Investment-Projekt The DAO. Aber Markus, ich habe so ein bisschen meine Bedenken. Einerseits finde ich, ist es schon so ein bisschen elitär. Und zum anderen frage ich mich, wie weit das der Öffentlichkeit wirklich zukommt, wenn man sich anguckt, was dann da so vielleicht gefördert werden wird.
Das sind, also finde ich auch den bedenklichsten Punkt, weil man, das sind ja, die investieren alle Geld hinein und dann werden wahrscheinlich nur die Projekte unterstützt, würde ich jetzt unterstellen, die auch wieder Geld abwerfen. Das heißt, das, was Crowdfunding aufmacht, dass halt auch so kulturelle Projekte oder einfach schöne Projekte oder Menschen geholfen wird, stelle ich mir vor, kommen da gar nicht so zum Zug. Und dann hat man, wird das Elitäre sozusagen nicht mehr auf der Macherseite, sondern auch wiederum, der Mensch muss etwas wert sein, um mitzumachen. Vielleicht brauchen wir doch so eine Art digitalen Kommunismus, aber darüber sprechen wir in der Sendung ja auch noch.